12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Hallo und herzlich willkommen zur 85. Ausgabe des Countdown-Podcasts. Ich begrüße nach längerer Pause bei mir den Frank. Hallo Frank.
Hallo Christopher. Ja, es war ein bisschen Pause. Wir hätten jetzt einfach so tun können, als wäre nichts gewesen, aber
das merken die Leute.
So ein Jahr. Ich glaube, das merken die Leute, ja. Die Umstände sind etwas erschwert, obwohl ja Podcasting-Hauptsaison ist. Aber es ist Podcasting-Hauptsaison wegen irgendwelchen Viren und ich habe mich mit irgendeinem Virus im Zug angesteckt. Es geht mir weitgehend absolut gut. Es ist irgendwie so minimales Fieber und irgendwie ein bisschen Matsch in der Birne, aber ansonsten eigentlich alles ganz okay. Wenn die Sendung etwas kürzer wird, dann wird sie etwas kürzer, aber ich denke, das ziehen wir jetzt durch. Ja. Besser wird es in den nächsten Tagen nicht mehr.
Ja, wir halten auch den nötigen Sicherheitsabstand. Ich habe das ja reichlich angekündigt. Wir haben ja die Pause primär gemacht, weil ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Das habe ich jetzt auch getan nach vielen, vielen Jahren. Sie ist noch nicht abgegeben, aber sie ist fertig. Sie liegt auf meinem Computer und an zwei weiteren Sicherheitsorten. Und ich muss sie noch einmal fertig korrigieren und dann abgeben. Und wir haben ja auch Ende des Jahres beziehungsweise Anfang diesen Jahres einen Jahresrückblick traditionell auf dem Chaos Communication Congress gemacht, der auch schon veröffentlicht wurde und wie ich gesehen habe, auch reichlich von euch gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Und genau, der Plan ist jetzt, dass wir wieder, soweit es unsere Gesundheit erlaubt, alle zwei Wochen senden werden.
Das ist auf jeden Fall der Plan. Und dann werden wir mal schauen, ne?
Dann werden wir mal schauen. Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht.
Wobei die Pläne sind etwas konkreter als wir werden mal schauen.
Ja, also das wird. Genau, wir haben uns ein bisschen Gedanken natürlich gemacht, wie jetzt auch dieses Format sich weiterentwickeln kann. Wir haben jetzt auch ein paar neue feste Themenblöcke eingeplant. Das werdet ihr dann in dieser Folge und dann im Verlauf der nächsten Folge auch alles noch merken. Und ja, der Rest wird sich finden. Thema Unterstützung oder sagen wir mal allgemein HörerInnenbeteiligung möchten wir uns einerseits natürlich bei allen Leuten bedanken, die uns auch in unserer Pause regelmäßig einen kleinen Obolus überwiesen haben. Da haben wir ein paar sehr treue Hörer gehabt, Hörerinnen gehabt, die uns da wirklich regelmäßig Geld zugegeben haben. Ich kann jetzt auch gar nicht alle namentlich nennen, aber es sind natürlich auch die üblichen Verdächtigen. Und da sei, ihr wisst, wer ihr seid, herzlich gedankt, dass ihr euch, dass ihr uns, obwohl wir gar nicht produziert haben, da unterstützt habt, weil natürlich haben wir laufende Kosten gehabt, was Hosting und Domainkosten und was weiß ich alles angeht. Und das hilft uns ungemein.
Ja, und wir bedanken uns natürlich auch bei allen Leuten, die uns nicht aus dem Podcatcher geworfen haben.
Ja, und das vor allen Dingen.
Obwohl wir ein Jahr lang wirklich nichts gemacht haben, also oder nichts veröffentlicht haben, gemacht haben jede Menge. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns da die Treue haltet.
Ja, das ist wirklich schön zu sehen. Es war auch für mich sehr überraschend zu sehen. Also wir hatten ja nach ziemlich genau einem Jahr den nächsten Jahresrückblick veröffentlicht und der hat kaum merklich weniger Abrufe gehabt als die anderen Folgen davor, was bedeutet, dass da auch immer noch Bedarf besteht. Und es gab mir auch viel Feedback rein in unserer Pause, dass wir anscheinend auch gefehlt haben.
Ja, also es gab eine Menge Tweets so, der Countdown, der fehlt mir. Und er ist wieder da.
Okay, ich glaube, dann haben wir uns genug den Bauch gestreichelt gehen zu unserem ersten neuen Themenblock, dem Newsblock, wo wir so ein bisschen die kürzeren, aber aktuelleren Themen in Zukunft besprechen wollen. Und Frank, fang doch einfach mal mit dem ersten Newsblock an.
Ja, der letzte Dragon-Frachter, der ist gestartet auf dem Weg zur ISS, hat auch schon angedockt, beziehungsweise wurde angedockt, nennt sich ja Berthing. Ich habe zwischendurch festgestellt, Berthing, das ist, wenn man, ist ein nautischer Begriff Und eigentlich geht es darum, dass man irgendwie ein großes Schiff hat und dann mit einem kleinen Schlepper praktisch das Schiff zum Dock schleppt. Das ist Berthing. Und im Weltraum macht man das natürlich nicht mit einem kleinen Schlepper, sondern halt mit dem Roboterarm. Also er hat dann so auf diese Art und Weise angedockt.
Wo ich mir jedenfalls aber auch durchaus vorstellen kann, dass in Zukunft größere Raumschiffe kleinere Pilotenschlepperraumschiffe bekommen werden. Also so.
Das kann durchaus sein.
In der Science-Fiction-Zukunft.
Ja, die Zukunft, TM. Die Zukunft TM wird jedenfalls ohne diesen Dragon-Frachter auskommen müssen, weil das ist der letzte, der allerletzte von denen, die ja seit, ich glaube 2010 ist der erste gestartet, zumindest so als Massensimulator. Und dann 2012 der erste zur ISS, glaube ich. Wird jedenfalls der letzte, danach der Crew Dragon wird dann umgebaut zu Frachtern. Also es gibt einfach eine Frachterversion, von dem der auch Menschen fliegen soll und ja, damit werden dann die restlichen Frachtaufträge abgearbeitet.
Und es macht dann einfach, so wie ich das verstehe, einfach keinen Sinn, zwei verschiedene Dragon-Versionen weiterhin zu produzieren, wenn man die für Menschen ausgelegte Dragon-Version auch ganz einfach für Fracht benutzen kann.
Genau. Was das angeht, sollte man sich auch mal von Elon Musk die Keynote anhören, die er auf der Satellite 2020-Konferenz gehalten hat. Ist halt typisch für SpaceX, dass man versucht, alles möglichst einfach zu halten und nicht so viele Überschneidungen zu haben und so weiter und so weiter. Ihr kennt ihr ja, ihr habt ja diesen Podcast gehört schon öfters mal. Ich glaube, ich habe da schon öfters mal drüber gesprochen. Werden wir auch noch ausführlich zukommen, denke ich. Was sich jetzt langsam wirklich ernsthaft ankündigt, ist Weltraumtourismus in größerer Skala als bisher. Es hat ja bis jetzt, glaube ich, 7 private Astronauten gegeben mit insgesamt 8 Flügen. Einer ist zweimal, einer, ich glaube, einer ist zweimal geflogen. Es gab auch eine Frau dabei. Aber das wird jetzt deutlich ausgebaut. Vor allen Dingen mit SpaceX. SpaceX hat, also es gibt irgendwie Anstrengungen, dass man mit einem SpaceX Dragon bis zu 4 Leute einfach nur in den Orbit bringt, in einen höheren Orbit als üblich. Und die Leute dort einfach ein paar Tage rumfliegen lässt, bis sie wieder zurückfliegen. Richtig hoher Orbit, die wollen mehr als 1000 Kilometer Höhe erreichen und dann einen neuen Höhenrekord damit aufstellen. Also zumindest ist das das Angebot, das die machen. Ob sich jetzt entsprechend reiche Multimillionäre finden, das sei dahingestellt, das wird man sehen müssen.
Und bedeutet das, wenn da sind das dann 4 TouristInnen, die dort drin sind und niemand mehr als ausgebildeter Pilot an Bord oder ist dann immer noch eine Fachperson an Bord?
In dem Fall konkret weiß ich es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Space Adventures hieß das, glaube ich. Die wollen das anbieten. Das sind die gleichen, die auch so mit Dennis Tito und so weiter zur ISS geflogen sind. Mhm. Die wollen das anbieten. Ich habe auch irgendwo noch einen Artikel, den habe ich jetzt gerade hier nicht verlinkt, aber der kommt noch. Nee, das ist der Artikel, genau. Und es gibt noch einen zweiten Anbieter, das ist Axiom Space. Und was Axiom macht, ist, einen Teil der ISS auszubauen für private Anwendungen sozusagen. Also die wollen insgesamt 3 Module hochfliegen, die dann angedockt werden und praktisch zu einer eigenen Station ausgebaut werden, an der ISS. Und wenn die ISS dann 2028 oder später deorbitiert werden soll, dann docken die das ab, docken noch ein Stromversorgungsmodul an und dann fliegt das Ding alleine. Wobei alle Module so ausgebaut sind, sowieso, dass sie auch von alleine fliegen können. Also die haben alle so Lagekontrolle, Triebwerke, Solarzellen, haben Kühlung drin. Ist halt nur nicht so, dass man damit die volle Besatzung, die man da geplant hat, ich glaube irgendwie 8 Leute, dauerhaft versorgen könnte.
Verstehe.
Naja. Jedenfalls, die Firma hat angekündigt, dass sie, ich glaube, ab nächsten Jahr einen Dragon buchen wird und dann werden die mit einer 4-köpfigen Besatzung hochfliegen. Einer von denen wird ein professioneller Astronaut von Axiom sein. Die werden von der NASA ausgebildet oder mit der NASA oder von den gleichen Leuten wie die NASA, nach den gleichen Standards wie die NASA, das zumindest. Und ja, drei Leute sind einfach privat. Und man hat halt gesagt, okay, bevor ihr anfangt, irgendwie eigene Module da anzudocken, wollen wir erstmal die Zusammenarbeit irgendwie proben. Und dann bringt man halt ein Raumschiff hoch, fliegt zwei Tage hin, bleibt acht Tage, fliegt zwei Tage zurück oder ich glaube einen Tag zurück und einen hin, aber egal. Na, insgesamt 10 Tage Flug und 8 Tage Aufenthalt. Und der Spaß kostet dann halt, ich glaube, 55 Millionen pro Astronaut oder irgend sowas.
Weiß man schon, wer die drei Touris sozusagen sind?
Nee, das noch nicht. Also Okay. Das ist einfach...
Aber haben die da schon jemanden?
Kam da, glaube ich, nicht raus.
Okay, also halten sich bedeckt.
Ja, ich denke schon. Ich denke, die haben auf jeden Fall genug Interesse. Die meinten, sie haben genügend... Nachfrage sozusagen für 2 Flüge pro Jahr.
Mhm. Okay, verstehe. Dann gab es eine kurze Namensmeldung. Mars 2020, deren Bruder-Geschwister-Rover von Curiosity, hat jetzt auch einen eigenständigen Namen. Ich habe Probleme mit dem Wort, Frank. Kannst du das aussprechen?
Perseverance.
Ja. Und was heißt das?
Die Amerikaner können es auch bloß nicht aussprechen. Aussprechen schon, aber nicht schreiben. Ausdauern. Ausdauer haben. Ja, irgendwie sowas. Also es gab da irgendwie eine ganze Liste. Da war auch irgendwas mit Fortitude und irgendwas mit Durchhalten halt. Ah, hier, da sind sie. Also die Vorschläge. Es gab 9 Vorschläge. Von Kindergarten bis 4. Klasse kamen 3 Vorschläge. Das waren Endurance, Tenacity und Promise. Also Tenacity setzt jetzt auch bloß irgendwie was mit Durchhalten und Endurance auch. Also es sind so verschiedene Abstufungen von Durchhalteparolen größtenteils. Promise ist halt Versprechen. Perseverance hat gewonnen. Das kam von einem Schüler zwischen 5. bis 8. Klasse. Dann Vision und Clarity. Das kam auch so 5. bis 8. Klasse. Und dann noch Ingenuity, 9. bis 12. ist das. Und dann Fortitude und Courage. Und Fortitude ist halt jetzt nicht Durchhalte, aber...
Ja, Verteidigungs-Fortitude, so Befestigungs-Standhaftigkeit.
Ja, nicht nur das, aber so Standhaftigkeit, ne? Also, ja. Also, man sieht schon irgendwie, jetzt nicht die tollsten Namensvorschläge. Nicht sehr einfallsreich. Genau, ich hatte gesagt, ich würde ihn ja einfach Klischee nennen und damit alle Namen auf einmal abdecken.
Und er soll ja jetzt, wie der alte Name schon sagt, dieses Jahr noch gestartet werden.
Ja, muss, ne? Muss ja, weil die Startfenster gehen ja nur alle 26 Monate auf. Und entweder jetzt oder 2022. Und dieses Schicksal trifft ExoMars. ExoMars ist nicht fertig geworden.
Der hat doch jetzt auch einen eigenen Namen. Heißt er nicht Rosalind Franklin?
Genau, oder? Ja. Rosalind Franklin. Genau. Die Entdeckerin der DNA?
Kommt drauf an, wie man fragt. Sie ist, die Geschichte ist ja, dass sie tatsächlich entdeckt hat und dann die Forscher, die dafür dann den Nobelpreis gewonnen haben, im Grunde nur ihre Arbeit, sag ich mal, mitbenutzt haben, ohne sie je dafür quasi zu zitieren oder so. Und das ist ja so eine längere Geschichte, dass die beiden da, sie so, diese eine Frau, die eigentlich tatsächlich die Hauptarbeit an diesem Forschungsprojekt gemacht hat, so ein bisschen in die Ecke gedrängt haben.
Ja, was durchaus möglich ist. Frauen waren ja damals durchaus so als Computer angestellt und so und ähnliches. Also gerade diese ganzen Aufgaben, die halt die Männer nicht so unbedingt machen wollten, weil sie irgendwie tröge und langweilig sind, das haben die halt die gemacht. Und dann hatten die Frauen wahrscheinlich einfach sehr viel mehr Erfahrung damit und hatten wahrscheinlich auch die besseren Einsichten.
Aber die waren nicht nur so ein Computer. Ich habe jetzt mal gerade ihren Wikipedia-Artikel aufgemacht.
Ja, aufgemacht. Nee, ich meine da also so von wegen hier Kristallographie von Röntgen-Dingens, Röntgenbeugung und so weiter. Das ist nochmal was ganz anderes, aber ja.
Also Rosalind Elsie Franklin war eine britische Biochemikerin und hier der letzte Satz in der Einführung ist, Watson und Crick, also die dann für die Entdeckung der DNA den Nobelpreis bekommen haben, Watson und Crick hatten für ihre Entschlüsselung der DNA, für die sie später beide den Nobelpreis erhielten, Forschungsergebnisse von Franklin ohne deren Wissen und Zustimmung benutzt.
Was schlecht ist, aber ich glaube, nach über einem halben Jahrhundert können wir das jetzt nicht mehr ändern. Außer nee. Halt dran zu erinnern, dass es sie gab und dass sie das gemacht hat und dass Frauen genauso gut sind wie Männer, was Wissenschaft angeht.
Bester Witz dazu ist, Bio-Klasse wird gefragt, was haben Watson und Crick entdeckt? Und Antwort aus der letzten Reihe.
Rosalind Franklin, ja. Stimmt, ich erinnere mich, Ja, nur den Namen konnte ich mir nie merken. Aber ja, das wird sich ändern, sobald er landet.
Genau, sobald er landet, wenn er überhaupt landet, da gibt es ja ein paar Probleme.
Oh ja. Das Problem mit ExoMars ist, es ist eine seit Ewigkeiten geplante Mission, irgendwie seit 2001, 2002. Also da war schon die Rede von, als Spirit und Opportunity gestartet sind. Also ich kann mich erinnern, irgendwie in Jena, also wo ich ja bis 2006, 2007 war, da habe ich schon davon gelesen, dass da irgendwie ein europäischer Rover geplant ist, der 60% größer sein sollte als Spirit and Opportunity. Die Pläne waren damals auch schon ein paar Jahre alt. Also Rosalind Franklin kann schon wählen, vom Alter her.
Ja, irgendwie, also, das Projekt ging doch 2001 los oder so.
Ja, ich sage ja volljährig. Ich weiß nicht, ob 2001 oder 2002, eins von beiden. Auf jeden Fall schon über 18. Darf Schnaps trinken gehen. Ist auch nötig. Weil, ja, es ist halt so eines dieser ESA-Projekte, die einfach zu groß aufgezogen waren und deswegen immer weiter sich verzögert haben. Aktuell die zwei Problemfelder sind einmal der Fallschirm und einmal die Avionik. Die Avionik für den Lander ist noch nicht fertig geworden. Einfach Software nicht komplett fertig geworden. Wie das sein kann, weiß ich nicht. Gut, wahrscheinlich hängt das auch mit dem Fallschirm an sich zusammen, weil der Lander hängt ja an dem Fallschirm und muss dann entsprechend die Landemanöver, das letzte Stück des Bremsens selbst machen. Und da muss man natürlich wissen, wie der Fallschirm genau reagiert. Von daher ist da der Fallschirm sicherlich das kritische Element in der Zeitlinie. Und der ist ja letzten August mehrfach gerissen beim Test. ExoMars hat ja den größten Fallschirm, der jemals, und zwar mit großem Abstand, den größten Fallschirm, der jemals auf dem Mars geflogen ist. Wird erst mit einem kleineren Fallschirm, ich denke so 12 Meter groß oder so, ich müsste gucken, wahrscheinlich liege ich daneben, mit einem Überschallfallschirm abgebremst auf Unterschallgeschwindigkeit und dann wird ein größerer Fallschirm ausgeklappt, um praktisch den Rest der Geschwindigkeit abzubauen und dann langsam zu Boden zu schweben sozusagen. Und den allerletzten Rest übernehmen dann die Raketentriebwerke. Und der große Fallschirm ist 35 Meter groß, doppelt so groß wie alles, was bis dahin jemals auf dem Mars unterwegs war. Und aktuell kriegt man den noch nicht mal mit großer Sicherheit raus. Der ist in Beuteln, so Taschen untergebracht und wird dann rausgeschossen. Und damit gibt es Probleme. Oder hat es zumindest zuletzt Probleme gegeben. Und man hat ja sich dann die NASA gewendet, um Flugtests durchzuführen. Und die hat man nicht geschafft. Da gab es wohl terminliche Probleme, wie Jan Werner meinte. Also da gab es irgendwie konkurrierende Terminbelegungen, wie auch immer ich das jetzt auf Deutsch übersetzen soll. Ich schätze einfach dadurch, dass SpaceX für den Crew Dragon ziemlich viele Fallschirme testen musste, weil da wurde da hat es ja Probleme gegeben und da wurde dann auch gefordert, ja okay, ihr müsst jetzt zusehen, dass ihr beweist, dass die Fallschirme alle sehr gut funktionieren, ordentlich ausklappen und so weiter. Und die haben so viele Tests durchgeführt, die NASA meinte, so viele Tests wurden noch nie durchgeführt an Fallschirmen mit keiner Mission, die es jemals gegeben hat. Ja, und wahrscheinlich waren das die gleichen Leute, die auch diesen Fallschirmtest für die ESA hätten durchführen müssen und hatten dann keine Zeit mehr. Schätze ich, reime ich mir so zusammen, weil von der ESA gibt es da irgendwie keine Details. Und ja, ohne Fallschirmtests, weil bis jetzt sind alle Fallschirmtests daneben gegangen. Ohne einen erfolgreichen Fallschirmtest kann man das Ding nicht starten. Ganz einfach. Ansonsten kann man sich fast schon darauf verlassen, dass das Ding verloren geht. Und immerhin scheint die ESA daraus gelernt zu haben, dass man alle, erstmal alles, was es an Tests gibt, durchführt und zwar erfolgreich durchführt, bis man sowas startet. Ja, Problem ist jetzt, dass die Rover entsprechend noch teurer werden. 2 Jahre Verspätung, zusätzlicher Entwicklungsaufwand, die Leute müssen weiter bezahlt werden, selbst wenn sie nichts tun, sozusagen. Die Firmen, die das Equipment bereitstellen, die müssen noch weiter bezahlt werden und so weiter und so weiter. Entsprechend wird dann alles noch teurer. Ursprünglich sollte er jetzt, ganz ursprünglich sollte er, glaube ich, 2007 fliegen oder so. Oder 2009. Aber jetzt ist man bei, dann war man bei 2018 lange gewesen, aber als dann Schiaparelli, wir erinnern uns an diesen Schrapnelli-Vorfall, abgestürzt ist, hat man es einfach verschoben, direkt auf 2020 und jetzt sind wir da.
Und jetzt ist wieder verschoben.
Ja, ich hatte auf der, also wir werden einen Artikel verlinken. In dem Artikel ist ein Video drin, Mitschnitt von der Pressekonferenz, die Jan Wörner gegeben hat. Und Jan Wörner und der ESA-Chef für robotische und menschliche Weltraumerkundung. Die haben das gegeben per Videokonferenz, war alles sehr improvisiert. Rogozin sollte eigentlich dabei sein, konnte aber nicht, angeblich aus technischen Problemen. Die wollten halt eigentlich zusammen eine Pressekonferenz geben, konnten sie aber nicht machen, weil war in Paris und Paris hat alles dicht gemacht wegen Coronavirus. Folglich ging das alles nur mit Videokonferenz. Wenn ihr euch das anguckt, am Anfang ist die Verbindung sehr, sehr schlecht. Das wird etwas besser, aber die Bildqualität war durchaus mies. Naja, wie auch immer. Ich hatte da eine Frage gestellt, ob die ESA, ob sie glauben, dass einfach, was hat man daraus gelernt, dass man so ambitioniert. Also ich wollte erstmal wissen, woher kam diese Entscheidung, gleich bei der ersten größeren Mission, weil Schiaparelli war ja nie als irgendwie ernsthafte Mission gedacht, war ja immer bloß so ein Test, ne? Mhm. Warum man gleich bei der ersten größeren Mission den größten jemals geflogenen Fallschirm auf dem Mars einsetzen will, obwohl man noch keine erfolgreichen Missionen davor hatte, ne? Und hatte dann noch gesagt, was hat die ESA daraus gelernt im Umgang mit Technologien, die man bis dahin noch nicht benutzt hat? Wie stellt sich die ESA das vor, dass man das in Zukunft weiter so macht, ne? Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ich versuche das jetzt gerade sozusagen simultan aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Weil ich muss die Frage natürlich auf Englisch stellen. Ne?
Dir geht es darum, was hat jetzt die ESA aus diesen vielen Verzögerungen, Verschiebungen und Verteuerungen gelernt für die Zukunft?
Ja, erstens daraus und zweitens aus diesen extrem ambitionierten Missionen, weil das sehen wir ja immer mal, dass die ESA wirklich extrem ambitionierte Missionen, in denen sie sich eigentlich überhaupt nicht auskennt, anfängt und sich das dann in extremen Kostensteigerungen und Verzögerungen und so weiter äußert. Ich meine, man braucht sich nur Hermes anzuschauen, das ist so das klassische Ding. So ungefähr die Ursünde der ESA. Hoho, das war jetzt böse, sorry. Also ich liebe ja die ESA, ich mag sie ja doch irgendwie. Und Mars Express beispielsweise war ja eine tolle Mission. Das war so gerade die Zeit, wo ich dachte, hey, ESA ist richtig toll, die ist viel besser als die NASA, weil die einfach mit weniger Geld mehr gemacht haben. Und die Krone haben sie jetzt abgegeben, die Japaner. Von allen Leuten.
Vielleicht auch die Inder?
Die Inder zum Teil. Man darf nicht vergessen, okay, also jetzt Chandrayaan 2, was ja im letzten Jahr auch passiert ist, hat zwar die Mondlandung nicht geschafft, aber ist trotzdem praktisch der beste Mondorbiter, den es gibt, also zumindest was so Kamera und Auflösung und so einen Spaß angeht. Durchaus sehr gut. Aber das, also ich hätte da gerne noch irgendwie noch eine Mission, die das sozusagen bestätigt. Okay? Also das ist so jetzt der erste, das ist jetzt das erste Mal gewesen, dass die wirklich eine richtige, dezidierte Wissenschaftsmission aufgestellt haben. Durchaus auch mit einem sehr überschaubaren Budget. Es war auch wirklich durchaus beeindruckend, aber ich würde das schon gerne nochmal sehen.
Verstehe.
Und ich finde es, was das angeht, gar nicht mal so schlimm, dass der Lander abgestürzt ist. Ich fand den Umgang der ISRO, also der indischen Raumfahrtorganisation, mit dieser Landung schlimm. Also ist halt fehlgeschlagen. Ja, okay, das kann man dann auch mal sagen.
Was ist denn, kannst du da nochmal kurz zusammenfassen, was da passiert ist in der Kommunikation der ISRO?
Naja, das Übliche, ne? Das Ding ist, also halt wirklich dieser Monty Python-Sketch wieder mal, ne? Ist nicht tot. Ach nein, das Ding ist nicht abgestürzt, das liegt nur auf der Seite und so ein Spaß. Also wenn, dieses ganze Spiel, was auch die ESA ja durchgeführt hat mit Schiaparelli. Also wirklich genau, also so fast das gleiche Drehbuch.
Also dass man nicht so wirklich zugeben will, dass es jetzt wirklich gescheitert ist.
Ja, obwohl es zwischendurch, obwohl man auf der Telemetrie zwischendurch gesehen hat, dass das Ding über Kopf war beim Landemanöver, was es nicht tun sollte. Also es ist wirklich so peinlich immer wieder. Und vor allen Dingen Amateure hatten auch die Spuren aufgenommen. Also du kannst ja die Geschwindigkeit durch Dopplermessung sozusagen remote messen. Und es gibt ja in den Niederlanden so ein Amateurteleskop, Amateurradioteleskop, so 25 Meter oder so oder 35, ist praktisch ein eingemottetes altes Radioteleskop gewesen, das die jetzt halt so amateurmäßig weiter benutzen können. Und die haben es damit beobachtet und gemessen und haben halt gezeigt, ja, okay, das Ding ist mit ein paar hundert Kilometern pro Stunde abgestürzt. Ja.
Und um mal auf die ESA zurückzukommen, was war denn jetzt genau die Antwort auf deine Frage?
Letzten Endes ein bisschen beleidigte Leberwurst. Tut mir immer wieder leid, das so sagen zu müssen, aber man hat halt Ausflüchte gesucht. Man hat ja gesagt, ja, der Rover, der ist halt so groß und dann müssen wir das halt so machen. Letztendlich war das genau die Begründung, die gekommen ist. Und die Alternativen wären halt gewesen, entweder wie es Curiosity oder jetzt Perseverance, also Mars 2020 macht. Das soll heißen, erstmal mit einem Fallschirm vorab bremsen auf Unterschall. Und den Rest dann komplett mit Raketentriebwerken machen. Die Raketentriebwerke sind da natürlich an einem Kran und das wird dann mit Kran abgesetzt und so weiter. Aber das kann man ja auch anders lösen mit irgendwelchen Plattformen und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und die andere Möglichkeit ist zu sagen, ja, okay, können wir gerade nicht machen. Weil haben wir noch nie gemacht. Wir müssen erstmal Expertise aufbauen, einige Missionen fliegen, dann wissen wir, wie das geht. Dann sind alle Leute eingespielt und dann können wir das auch ordentlich durchziehen. Also die europäische Raumfahrt hat bis jetzt Beagle 2 geflogen. Beagle 2 wäre ja beinahe erfolgreich gewesen. Darauf wurde auch hingewiesen. Ja, hat doch funktioniert. Wusste damals keiner. Es wurde ständig vermutet, dass irgendwie die Fallschirme versagt hätten und so weiter. Aber hat ja funktioniert. Dann Schiaparelli hieß es, ja, die Fallschirme haben ja funktioniert. Aber wenn man in den Abschlussbericht reinschaut, steht drin, ja, die mechanisch haben sie funktioniert. Also sie wurden korrekt ausgeworfen, sind nicht gerissen. Aber sie haben ein völlig unerwartetes Verhalten gezeigt. Und das war unerwartet, weil man die Simulation nicht ordentlich durchgeführt hat, nicht detailliert durchgeführt hat. Das war das Problem bei Schiaparelli letzten Endes. Und weil die Fallschirme halt hat zu sehr geschwankt, zu sehr gedreht und so weiter. Das war alles viel mehr, als man in der Software vorgesehen hat. Und weil man die Software so programmiert hat, dass man da praktisch keine Toleranzen hatte, keine größeren Toleranzen auf die Dynamik, die da auftreten kann, hat die halt letztens irgendwann versagt. Hat irgendwann, glaube ich, nur noch eine Fehlermeldung ausgegeben oder irgend sowas und dann praktisch gesagt, ja, hier, wir sind auf dem Boden und leite mal Landemanöver ein. Und das hat die Software dann noch brav getan und dummerweise halt 4 Kilometer überm Boden. Ja, und dann ist halt abgestürzt. Aber wirklich getestet, ob das alles funktioniert, hat man halt nicht. Da hieß es halt dann 80% erfolgreich.
Okay, ich glaube, wir reden jetzt schon viel zu lange über dieses Thema, was eigentlich nur ein News-Thema sein sollte.
Ja,
der,
genau.
Die Kernaussage ist, ExoMars Rosalind Franklin Rover wurde auf 2022 verschoben.
Dann hatten wir noch Astra, hat die DARPA-Challenge verloren. Astra ist eine Firma, die eine kleine Rakete hergestellt hat, die so 50 bis 150 Kilo schwere Satelliten niedrige Erdumlaufbahnen bringen sollte. Vier Details gibt es da nicht, über die Rakete insbesondere. Sie sollte jedenfalls innerhalb von, ich glaube, 24 oder 48 Stunden sollten zwei Satelliten von zwei unterschiedlichen Standorten damit in die Erdumlaufbahn gebracht werden, damit man die, damit sie irgendwie, ich glaube, 10 Millionen Dollar vom US-Militär bekommen. Das hat nicht geklappt. Das wurde einfach verschoben, lange Zeit immer wieder. Dann gab es schlechtes Wetter. War man eigentlich schon über den Termin hinaus, aber da hieß es, ja, okay, wenn es klappt, dann klappt's. Und dann mussten es absagen, wenn es irgendwo einen Fehler gab. Also die waren halt einfach noch nicht bereit.
Und die Challenge war einfach, starte zwei Satelliten innerhalb von 24 Stunden, oder wie war das? Wie?
Genau, da geht es praktisch um Rapid Response. Also das Militär möchte in der Lage sein, einen Satelliten, den sie gerade brauchen, jederzeit starten zu können von verschiedenen Standorten aus.
Okay, und
das... Was bisher ja sehr unüblich ist, ne?
Ja, und ist diese Challenge damit jetzt auch vorbei oder gibt es da noch andere Mitbewerber?
Die waren die letzten.
Okay.
Alle anderen waren schon lange ausgestiegen.
Verstehe. Sie haben das gar nicht zu Ende probiert, sondern sind vorher rausgefallen, wie beim Luna X-Preis.
Ja, dann die Ankündigung, ein Handynetz per Satellit, Vodafone investiert in Space Mobile. Was die machen wollen, ist eine Satellitenkonstellation, die einfach direkt mit Handys auf der Erde, und zwar normalen Handys, wie also so mit LTE, 5G und so weiter, kommunizieren kann und dann direkt eine Verbindung aufnehmen kann, wie so ein Handymast. Handymast im Weltall. Nette Technik, was die damit machen wollen, ist, du kannst das nicht mit einem einfachen Satelliten machen, weil du brauchst eine sehr große Antenne, um so ein Handysignal auf einer kleinen Fläche aufzufangen. Mhm. Ich weiß nicht, also du brauchst halt eine gute Auflösung sozusagen. Also du musst dir diese Antenne vorstellen wie ein Radioteleskop. Und dieses Radioteleskop muss dann halt eine relativ hohe Auflösung haben, damit sie dieses eine Funksignal von dem einen Handy, mit dem du jetzt gerade kommunizieren möchtest, dann auch tatsächlich auffangen kann.
Okay, also
ist das halbwegs verständlich?
Ja, umso kleiner, also es ist ein kleines Funkquelle, so ein Handy. Und man braucht ein großes Netz, um das dann quasi einfangen zu können.
Ja, braucht man eine große Antenne sozusagen, ja.
Okay.
Und das kann man halt nicht in einen kleinen Satelliten einbauen. Deswegen sollen da mehrere Satelliten in Formation fliegen, irgendwann mal. Und dann praktisch wie die Radioteleskope auf der Erde, wenn du so Radioteleskopstationen hast, wo du mehrere Satellitenschüsseln so nebeneinander hast.
Also so
dass
very,
man die so verschaltet.
Very large array Geschichten.
Genau sowas. Und das wollen die machen. Irgendwann mal mit Wi-Fi verbinden, also wirklich mit Wi-Fi, also WLAN. Wie sinnvoll das ist, sei dahingestellt, aber es könnte klappen. Aber erstmal soll irgendwie eine physische Verbindung da sein, ob das nun Drähte sind und das Ganze sich dreht oder irgend sowas, man darf abwarten.
Also da werden dann Drähte zwischen den Satelliten gespannt?
Ein großer in der Mitte und dann irgendwie viele kleine Ausleger sozusagen, damit du einfach bloß die nötige Größe hast von den Antennen, damit du die Auflösung auf dem Boden hast.
Wie detailliert sind da schon die Pläne? Also ist es dann ein großer Satellit, der dann die kleineren so rauswirft oder so verbinden die sich
irgend erst sowas,
im Orbit? Ja. Gibt es da schon Details?
Nee, das kriegst du nicht hin. Das kriegst du nicht hin. Die müssen das schon, also zumindest jetzt in der, also solange wie du da eine physische Verbindung hast, müssen die alle zusammen da fliegen. Aber du kannst halt die Module einzeln herstellen, die ja alle identisch sind. Und dadurch hoffen die, dass es billiger wird.
Ja, umso mehr, umso massenproduzierter.
Und dann noch, Northrop Grumman hat das Mission Extension Vehicle getestet. Sagt dir das was?
Ja, ich glaube, da haben wir schon öfters vor einem Jahr auch schon drüber geredet. Die Idee da ist, soweit ich das verstanden habe, ein Satellit hat ja eine Lebenszeit von, keine Ahnung, 20 Jahren. Irgendwann geht der Treibstoff aus, Teile gehen kaputt und man dockt einfach einen anderen Satelliten an, der quasi nicht die teure Technik für das hat, was er primär tun soll, der Satellitfunken irgendwas machen, aufzeichnen, sondern nur quasi mehr Treibstoff und neue Geräte dabei hat. Und ich weiß es nicht, ob in dem Fall er permanent dran bleibt oder sich dann wieder abdockt, sobald er aufgetankt hat.
Bleibt dran.
Okay.
Das ist die Variante, wo die andocken und praktisch von hinten durch die Düse die etwas einführen. Das kann man alles sehr schlüpfrig beschreiben.
So ein bisschen wie bei Alien, da kommt dann so ein Facehugger und
Genau so. Bleibt längere Zeit dran, bleibt dann einfach dran, okay. Übernimmt praktisch die gesamte Steuerung. Vorausgesetzt natürlich ist, dass der Satellit an sich noch funktioniert. Also die Technik muss schon noch laufen. Also, ansonsten lohnt sich das halt nicht.
Also müssen auch noch alle Schwungräder und so laufen oder muss nur quasi die operative Technik noch laufen?
Ja, mindestens die operative, ne? Also Stromversorgung, Sender, ich meine, wenn die Nutzlast, die eigentlichen, also die Antenne und die Sender und so weiter, wenn die nicht funktionieren, naja, dann kannst du es auch sein lassen.
Ja, das ist klar, aber wenn dann halt nur der Treibstoff fehlt, dann kann man quasi einfach noch weiter dran bauen.
Genau. Mhm.
Und wie sah jetzt dieser spezielle Test im Genauen aus?
Hingeflogen und angedockt. Intelsat, glaube ich. Intelsat 31 irgendwas. Müsste gucken, welcher es genau war. Gab ein nettes Schwarz-Weiß-Bild von dem Satelliten im Orbit, was man sehr selten hat. Also Bilder von Satelliten im Orbit kriegt man eigentlich nie zu sehen, weil die Satelliten fliegen ja alle allein. Also man hat da nicht noch irgendwie einen zweiten Satelliten daneben, der mal ein Bild machen könnte.
Ja, und gibt es da jetzt schon weitere Pläne? Hat Northrop Grumman jetzt nach diesem erfolgreichen Test schon irgendwelche Details bekannt gegeben?
Man will auf jeden Fall ein zweites starten noch. Wie gut sich das lohnt, ich weiß auch gar nicht, wie teuer die Dinger sind.
Ja, also das bringt ja dann nur was, wenn es günstiger ist, als einfach neuen Satelliten zu bauen und zu starten.
Ja, es muss günstiger sein und die Technik von den Satelliten muss immer noch gut genug sein.
Ja, das auch.
Ich meine, so Moore's Law ist zwar irgendwie tot, aber so ein bisschen besser wird die Technik ja dann doch. Ich glaube, irgendwann hat man jetzt MPEG-2 eingeführt oder so.
Man kann sich ja dann auch bestimmt auch vorstellen, dass man dann auch Satelliten mit so De-Orbiting-Technologie nachrüsten kann.
Ja, aber weniger im geostationären Orbit. Das Problem ist, wenn du wirklich de-orbiten willst, also entweder ist ja der Treibstoff ausgegangen und alles funktioniert ansonsten noch. Das wäre sehr ungewöhnlich, weil das dann heißt, du hast irgendwie Mist gebaut bei der Planung. Oder ist es irgendwie was ausgefallen, das Ding fliegt irgendwie unkontrolliert rum, ist in irgendwelchen Drehungen und so weiter. Und da wird es dann richtig schwierig, weil dieses Mission Extension Vehicle funktioniert halt wirklich nur, wenn der Satellit ruhig im All steht sozusagen, ohne sich zu drehen. Also die Lagekontrolle und so weiter muss alles noch funktionieren.
Verstehe.
Also es ist ein kooperatives Docking-Manöver.
Also diese Mission-Extension-Vehicles, die machen dann wirklich nur Sinn in ganz speziellen Fällen.
Also wenn halt noch alles funktioniert. Mit so richtig Weltraumschrottvermeidung hat das jetzt wenig zu tun.
Okay, dann wollen wir mal weitermachen mit unseren Hauptthemen oder was jetzt in diesem Fall noch ein kleiner nachgezogener Jahresrückblick ist von den Sachen, die wir jetzt im eigentlichen Jahresrückblick nicht besprochen haben, beziehungsweise die sich in der Zwischenzeit ergeben haben, sind dann doch immer noch 3 Monate jetzt vergangen. Und das erste Thema hier ist, wir haben einen weiteren Tod zu vermelden.
Ja, Freeman Dyson ist gestorben. Ihr kennt ihn vielleicht von der Dyson-Sphäre. Ihr kennt vielleicht das Projekt Orion, dieses lustige Raumschiffprojekt mit dem Atombombenantrieb.
Hast du ja auch einen Vortrag darüber gehalten?
Genau. Das sind so die Dinge, die auf seinem Mist gewachsen sind, unter anderem. Und ich muss mal gucken, es gibt auf YouTube gibt es eine Serie mit einem Interview von ihm aus gerade mal 248 Videos, die jeweils so 2-3 Minuten lang sind. Lohnt sich absolut da rein zu hören, auch wenn es halt entsprechend, 8 oder 12 Stunden dauert, bis man da durch ist, aber es lohnt sich wirklich. Ich war vor allen Dingen beeindruckt von seinem frühen Leben. Also ja, irgendwie, er ist ja 23 geboren, 1923, so nach dem Ersten Weltkrieg. In England, in letzten Endes einer alten Stadt, ist da in mittelalterlichen Gemäuern in die Schule gegangen und so, wurde mit 4 Jahren schon unterrichtet. Also Kindergarten, was bei uns so Kindergarten wäre, war dort schon Schule. Und da wurde dann auch gesagt, ja, kann ja sein, dass du 4 Jahre alt bist, aber du musst jetzt lesen lernen. Und dann haben die das gemacht. Und so in kleinen Gruppen, so 6 bis 7 Leute, von einer Lehrerin unterrichtet. Und das ging dann halt. Sollte dazu sagen, seine Eltern waren jetzt relativ gut bestückt, also im Sinne von Professor, ich glaube Musikwissenschaften war sein Vater, und die hatten dann halt mal so 1000 Pfund pro Jahr an Gehalt, und 1000 Pfund waren damals ziemlich viel. Entsprechend Haushalt mit auch ein paar Dienern und wie sich das halt so gehört. So Lower Upper Middle Class, ne? Wie das immer so schön heißt. Mhm,
ja.
Die meinen irgendwie so, Rechtsanwälte und Ärzte verdienen, haben 5-mal so viel verdient und so. Ja, so ähnlich wie Friedrich Merz halt, ne? Mittelklasse.
Die Friedrich Merz Mittelklasse.
Ja, also absolut faszinierend, eine komplett andere Welt. Er ist halt im Zweiten Weltkrieg dann in die Universität gekommen und hat 1,5 Jahre lang studiert und hat dann seinen Bachelor bekommen.
Oh.
Einfach so. So, Punkt. So, ja, ihr seid jetzt fertig. Bitteschön, Bachelor. Verdammt, wir haben was falsch gemacht, weißt du?
Ja, das ist einfach zu spät. Zu spät angefangen.
Ja, zu spät angefangen. Ist dann und hat dann angefangen, im Bomber Command zu arbeiten. Wurde, also er war sein ganzes Leben eigentlich Pazifist gewesen. Und hat dann irgendwie gesehen, okay, die Nazis sind in Frankreich drin, und du hast dann in Frankreich irgendwie, ja, da gibt es dann keinen Pazifismus mehr. Entweder machst du mehr Nazis mit oder machst mehr Widerstand mit, aber irgendwie zu sagen, ja, hey, irgendwie Kumbaya, jetzt ist mal Frieden, das funktioniert so richtig nicht. Und hat sich deswegen dann davon überzeugen lassen, war damit aber auch sehr unglücklich. Also der ist reingekommen, gerade als Hamburg bombardiert wurde und der Feuersturm dort entstanden ist. Ja, das galt damals als großer Erfolg. Aber er hat dann halt das Ganze die ganze Zeit begleitet und auch mit analysiert und so weiter. Und er meinte halt, im Prinzip hat die ganze Bombardierungskampagne nicht sehr viel gebracht, insbesondere auch militärisch nicht sehr viel, außer halt sehr viel Leid. Aber das ist ja im Krieg ganz allgemein so. Also er war da wirklich sehr unglücklich, und viele andere Leute auch. Und vor allen Dingen war er unglücklich darüber, dass im Kommandostab, die sie ja eigentlich beraten sollten, dass die komplett beratungsresistent waren. Also auch so, was so Sicherheit von den eigenen Leuten angeht, weil es wurden ja doch irgendwie sehr viele Bomber abgeschossen und so weiter. Die waren da einfach nicht bereit, sich beraten zu lassen. Also in der Navy gab es, in der Navy wurde damals Operations Research begründet. Also statistische Analyse, was so Sicherheit und sowas angeht. Und die haben dort große Erfolge gemacht, also gerade so, was die Konvois angeht, die mussten ja vor den U-Booten geschützt werden. Die haben sich da auch wirklich tief damit auseinandergesetzt, wie man das möglichst sicher veranstaltet. Und das hat funktioniert, und irgendwie im Bomber Command bei der Air Force hat das irgendwie gar nicht funktioniert. Ja, also das war halt die Zeit, und dann hat er angefangen, Physik zu machen. Er hat erstmal ziemlich viel theoretische Mathematik gemacht und ist dann irgendwie zu angewandten Problemen in der Physik gekommen, hat aber immer bloß so die Mathematik gemacht. Und eins der großen Dinge war halt gewesen, in der Teilchenphysik gab es da verschiedene Modelle. Jedenfalls Mensch, wie heißt der? Jetzt komme ich nicht drauf. Ah, verdammt. Richard Feynman. So, jetzt.
Ah ja, genau.
Sorry, den Namen, ich kam nicht auf Namen.
Den Namen kenne ich auch, ja.
Ja, Richard Feynman war ja bekannt gewesen für seine Feynman-Diagramme. Da geht es nicht Quantenmechanik, das war noch mal eine Ecke komplizierter gewesen. Letzten Endes um das Verhalten von Elektronen, die Pfad, also wie sich Elektronen verhalten können zum Beispiel. Auch diverse andere Teilchen. Ich krieg's jetzt gerade nicht zusammen. Jedenfalls, Feynman hat das mit seinen Feynman-Diagrammen gemacht und dahinter ein sehr einfaches mathematisches Modell gehabt, wie man aus diesen Diagrammen mathematische Formeln schreiben kann. Und hat dann einfach geguckt, ja, okay, hier kommt es falsch raus, aber wenn ich da das Vorzeichen umstelle, dann stimmt's wieder und so weiter. Also hat dann so langsam in iterativen Prozessen das Ganze gemacht, bis es dann halt gestimmt hat. Und man kann sich vorstellen, dass Freeman Dyson da als gestandener Mathematiker damit etwas unzufrieden war. Andere hatten da sehr rigorose Modelle aufgestellt, die man aber von außen irgendwie gar nicht mehr richtig verstehen konnte. Und da hatte sehr viel Zeit damit aufgewendet. Und er hat dann irgendwann auf einer Fahrt im Bus hatte festgestellt, Mensch, im Prinzip reden die alle über das Gleiche und man kann das Ganze miteinander vereinigen. Und das war so sein ganz großer Durchbruch gewesen.
Also was miteinander vereinigen?
Die verschiedenen mathematischen Modelle. Also im Prinzip haben die Leute sich gestritten, welches Modell denn jetzt das Richtige ist. Und ich hatte auch eigentlich so ein paar mehr, ich hatte es sehr viel konkreter im Kopf, aber ich komme da jetzt gerade nicht dran. Es gab so drei verschiedene mathematische Modelle und er hat halt irgendwie die Ansätze von allen dreien vereinigen können. Und einfach gesagt, Leute, ihr redet alle über das Gleiche. Man muss es nur mathematisch ordentlich aufschreiben. Was durchaus beeindruckend war. Hört euch mal das Interview an, ist wirklich toll und ja, Freeman Dyson hat auch noch viele Bücher später geschrieben. Und bekannt geworden ist er dann halt, zumindest in der Science Fiction, dann halt für die Dyson-Sphäre. Dahinter stand eigentlich die Theorie, dass er gesagt hat, naja, guckt euch mal an, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Im Prinzip machen wir Dinge heiß, dann treiben wir damit sowas wie eine Turbine an oder so und hinterher wird alles wieder Wärme. Egal was, wir haben Abwärme. Diese Abwärme müsste man doch irgendwie detektieren können. Ne? Hat das dann irgendwie so ausgedrückt, dass man da etwas finden könnte in der biologischen Sphäre oder so. Irgendwie so komisch hat er das ausgedrückt. Und er meinte damit einfach bloß irgendwie, dass man doch vielleicht auf anderen Planeten herausfinden könnte, dass dort biologische Aktivität ist, indem man da die Abwärme davon findet. Vielleicht auch von so intelligenten Zivilisationen oder so. Was daraus gemacht wurde in der Science Fiction ist natürlich, dass man nicht gesagt hat, ja, okay, wir spüren irgendwie Infrarotstrahlung von Planeten auf, sondern ein Stern wird komplett eingehüllt von einer Sphäre und wir sehen nur praktisch die Abwärme von dieser Hülle. Und er war selbst damit überhaupt nicht glücklich und damit auch nicht einverstanden, weil das auch physikalisch ziemlicher Blödsinn ist. Aber ja, das ist halt, ja, die Dyson-Sphäre ist jetzt halt in der Science-Fiction irgendwie sehr verankert. Hatte auch mal einen Auftritt in Star Trek, die Sphäre zumindest. Ja.
Nicht er selber, aber seine missverstandene Sphäre.
Genau. Okay, er war nicht ganz unschuldig daran, weil er hatte dann irgendwann auch mal ein Paper veröffentlicht, in dem er gezeigt hat, wie man praktisch einen Planeten in einen Elektromotor verwandeln kann und man praktisch durch eigene Kraft einen Planeten so weit beschleunigen kann, dass er sich auflöst. Einfach durch Fliehkraft. Also er hat schon so ein paar sehr verrückte Dinge mitgemacht. Natürlich auch dieses Orion-Raumschiff. Wo er ja auch mit beteiligt war. Also er war in diesem Ruf nicht völlig unschuldig. Ja, und er hat halt bis zuletzt hat er noch gearbeitet. Also er hat auch noch bis zuletzt veröffentlicht. Bis vor ein paar Jahren kam noch ein bisschen was raus, wo er auch mit dran gerechnet und geforscht hat. Und gestorben ist er, weil er auf dem Weg in sein Büro war, im Institute for Advanced Technologies oder Advanced Sciences, irgend sowas. Halt, wo, da, wo er halt immer gearbeitet hat. Auf dem Weg in seinem Büro ist er gestürzt und ja, ist dann im Krankenhaus irgendwie an den Folgen gestorben. Also wirklich Nerd bis zur letzten Stunde.
Der wurde ja aber auch recht alt, also irgendwie um die...
Ja, 96.
96, ja.
Ja.
Ja, da kann man an einem Sturz schon mal sterben.
Ja, das ist in dem Alter eine ernsthafte Gefahr, ne?
Mhm.
Bettvorleger sind gefährlich.
Gut, ja, also Freeman Dyson, wie man so schön sagt, ein Polymath, ein Allround-Wissenschaftler, wie sagt man da im Deutschen? Tausendsasser.
Ich komme gerade nicht drauf. Tausendsasser, genau. Irgend sowas. Ja, wollte ich einfach mal drüber reden, weil er ja auch in der Raumfahrt durchaus einiges gemacht hat. Er hatte auch ein Modell aufgestellt, wie das Leben auf der Erde entstanden
sein könnte.
Hätte entstehen können, sein könnte, ja, hier Konjunktiv einsetzen. Indem er ohne RNA ausgekommen ist. Also wo er einfach gesagt hat, ja, die Eiweiße sind erstmal von alleine entstanden und man kann so zeigen, ja, über statistische Prozesse kann sich das durchaus auch replizieren, so einigermaßen, ohne dass es so genau repliziert, sich replizieren muss und dann kann sich später die RNA bilden. Ja, alles sowas. Also halt so ein cooler Typ irgendwie schon.
Alles klar. Dann wollen wir vielleicht mal zum nächsten Thema weitergehen. Hier steht in unseren Aufzeichnungen nur WTF Boeing. Und meine Frage an dich hier, Frank, lautet WTF Boeing.
Ja, what the fuck. Also Boeing hat ja den CST-100 Starliner. Irgendwann wird der umbenannt in WTF-100. Diverse Probleme gehabt. Ist ja im Dezember dann, wir hatten jetzt schon mal drüber gesprochen, ne? Dass die einen Testflug gemacht haben. Und der ja ziemlich in die Hose gegangen ist. Also hochgekommen sind sie. Die Rakete hat gemacht, was sie sollte. Abgekoppelt. Und dann ist die Kapsel praktisch ohne Kontrolle umhergeirrt. Hat sehr viel Treibstoff verbraucht. Also nicht ohne Kontrolle. Es war genau genommen zu viel Kontrolle. Also es war irgendwie ein bestimmter Anflugmodus, bei dem die Lagekontrolle sehr penibel und sehr genau gemacht wird und dabei wird halt sehr viel Treibstoff verbraucht. Und dadurch konnte die Mission, die eigentlich geplant war, nämlich zur ISS zu fliegen und wieder zurück und anzudocken und Fracht vorbeizubringen, Weihnachtsgeschenke vorbeizubringen, konnte halt alles nicht stattfinden. Und dann gab es, wie sich später herausstellte, noch ein Problem vor der Landung, das wirklich so ein paar Stunden vor der Landung dann erst gefixt wurde, durch das die Kapsel durchaus hätte abstürzen können oder beschädigt werden können und verglühen, was nicht schön ist. Was war passiert? Also, beim Start gab es das Problem der Übergabe von praktisch Fliegen mit der Rakete zu Fliegen im freien Flug. Und dazu hätte gehört, dass das Raumschiff praktisch die Rakete fragt, welche Zeit ist jetzt eigentlich gerade, welche Missionszeit, wie lange fliegen wir jetzt schon, um praktisch die Uhren zu synchronisieren. Das hat einfach nicht stattgefunden. Und das stand in den Anforderungen drin, bitte hier jetzt Uhren synchronisieren und war nicht dabei.
Also hatte das einfach jemand vergessen zu programmieren oder wie konnte sowas passieren?
Ja, genau das.
Also
genau das.
Ist ja
simuliert wurde es auch nicht.
Ich will jetzt nicht sagen, ist ja keine Raketenwissenschaft, aber ist Raketenwissenschaft.
Ja. Also nein, Programmieren ist keine Raketenwissenschaft, weil.
Ja. Aber Programmieren für die Raketenwissenschaft?
Ja. Also die meinten halt, ja, wir hatten halt nicht das richtige Simulationsmodul für die ganze Rakete, weil das war gerade unterwegs. Und dann haben die halt mit einem anderen Simulator das Ganze durchgeführt und nie mit dem richtigen Simulationsmodul von der eigentlichen Rakete. Und die haben auch nie die komplette Mission simuliert. Also die haben wirklich nur so abschnittsweise simuliert. Vom Start bis Abkoppeln und dann von nach dem Abkoppeln bis Freiflug und so weiter. ne? Und mhm. dann bis zur ISS und so, halt so abschnittsweise, ne? Und die haben das nie einmal komplett durchgezogen, weil das halt in Echtzeit entsprechend lange dauert.
Ne? Ja, so lange wie die Mission halt
also, dauert. Genau.
Ein paar Tage.
Halt mal einen Tag oder so. Ja. Und haben das halt einfach nicht gemacht. blöd das. Und weil die halt wussten, wir haben bloß so abschnittsweise simuliert, mal gucken, ob wir uns da nicht noch ein paar Eier ins Nest gelegt haben, haben sie dann auch noch so ein Ei gefunden. Und das war dann beim Anflug auf die Erde sozusagen. Abbremsen und der Starliner besteht ja aus zwei Modulen. Erstmal die Kapsel und dann das Service-Modul. Und in dem Service-Modul ist halt eigener Antrieb, der auch die Orbitalmanöver möglich macht. Die Fluchtraketen sind da drin, alles sowas. Ne? Und das wird halt abgekoppelt, damit die Kapsel dann alleine den Wiedereintritt machen kann. Das Problem ist, wenn man die Kapsel abkoppelt, dann muss sich das Service-Modul von alleine von der Kapsel entfernen, nochmal mit eigenen Triebwerken, muss dabei auch die Lage halten und so weiter. Macht das Ganze praktisch mit der gleichen Software, mit der gleichen Hardware und so weiter. Aber jedenfalls, wenn dieses Modul ohne die Kapsel fliegen muss, ändert sich die Gewichtsverteilung. Also weil halt irgendwie so ein Stück Kapsel da einfach mal fehlt. Da fehlen halt ein paar Tonnen Gewicht. Und dann hast du eine ganz andere Trägheitsverteilung. Wenn du jetzt die Raketentriebwerke, wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt dieses Modul um 45 Grad drehen oder so, dann sagst du einfach, okay, diese beiden Triebwerke bitte 0,273 Sekunden lang feuern lassen, so und so viele Millisekunden warten und dann nochmal in Gegenrichtung nochmal genauso lange feuern lassen. Ne? Und dann steht das Ding wieder und hat sich um 45 Grad gedreht. Ja, ne? Das ist klar.
Das sind ja die Grundlagen von, wie man Raketen fliegt.
Genau. Und es gibt dann in der Software irgendwie so einen Trägheitstensor, in dem dann die entsprechenden Werte alle drin sind, wie sich das Gewicht verteilt, damit man dann ausrechnen kann, wie lange die Triebwerke jeweils feuern müssen. Ja, hat man festgestellt, vor dem Abkoppeln und nach dem Abkoppeln hast du natürlich zwei verschiedene Tabellen. Man hat dann mal in die Werte reingeschaut und mitbekommen, da sind die gleichen Werte drin.
Das kann nicht stimmen.
Das kann nicht stimmen, ne? Ja, und dann hat man irgendwie ganz schnell noch die Werte da irgendwie besorgt und reingeschrieben und so. Und hat nur dadurch es überhaupt hingekriegt, dass das Ding sicher gelandet ist. Ansonsten hätte es locker passieren können, dass das einfach kollidiert.
Mit der Erde oder mit wem?
Ja, nein, nicht mit der Erde kollidieren, sondern dass das Service-Modul mit der Kapsel nochmal kollidiert.
Oh, na schlecht.
Und das wäre schlecht gewesen, weil irgendwie so ein Loch im Hitzeschutzschild ist ein bisschen blöd. Und selbst wenn es kein Loch im Hitzeschutzschild ist, kann es halt sein, dass du die Kapsel ins Taumeln bringst und die nicht mehr sauber in der richtigen Lage in die Erdatmosphäre eintritt. Und das ist dann auch blöd. Also alles nicht gut. Also es gibt kein Szenario, in dem das in irgendeiner Weise gut ist, selbst wenn es gut ausgeht.
Und alle diese Sachen hätte man herausfinden können, wenn man einmal die Mission komplett simuliert hätte.
Genau.
Und warum hat man das nicht getan?
Keine Ahnung. Das ist halt das Ding. Was denkst du, wieso da What the fuck steht? Ich habe keine Ahnung, was bei Boeing losgeht. Die ganze Integration hat komplett versagt. Hat teilweise einfach nicht stattgefunden. Das ist wirklich, es hieß auch irgendwie, die NASA hat ja dann gesagt, wir machen hier ein komplettes Review der Safety Culture bei Boeing, was im Übrigen genau das ist, was die auch schon bei SpaceX gemacht haben. Damals war der Anlass, dass Elon Musk bei Joe Rogan einen Joint geraucht hat, in Kalifornien, wo das legal ist. Und hier war der Anlass, irgendwie Dinge in der Flugsoftware nicht programmiert und das Ding ist beinahe abgestürzt und so Nichtigkeiten. Ne? es ist wirklich krass, wie Boeing bevorteilt wird und wie da Dinge übersehen werden. Wie das zustande kommen kann, ist letztendlich auch klar. Es ist das gleiche Problem wie bei der Boeing 737 MAX. Boeing hat praktisch den Starliner selbst zertifiziert. Die hatten halt Leute schon von der Flugaufsichtsbehörde beziehungsweise von der NASA mit drin gehabt. Aber Boeing hat halt letztendlich gesagt, okay, wir zertifizieren das auf diese Art und Weise, und die NASA-Leute haben das halt mehr oder weniger einfach nur abgenickt.
Also kann man da auch so ein bisschen die NASA in die Mitschuld nehmen?
Ja, und das haben die auch selbst gesagt. Also das muss man der NASA zugute halten, dass die NASA auch gesagt hat, wir waren da viel zu nachlässig gewesen in unserer Aufsicht. Mhm.
Und was ist jetzt, also was bedeutet das jetzt für Boeing und für den Starliner? Wahrscheinlich irgendwelche Verzögerungen, oder wie geht's da jetzt
weiter? Ja, das weiß man noch nicht so genau, weil was genau in dem Report steht, wird nicht veröffentlicht. Weil es ein bisschen blöd ist. Also irgendwann kommt er sicherlich raus. Der ist nicht öffentlich, aber man kommt, also die Amerikaner kommen theoretisch dran durch so ein Freedom of Information Request. Okay, das könnte sich jetzt alles etwas verzögern. Ich weiß nicht, wie die Behörden jetzt gerade in Anbetracht des Notstandes, der ja nun endlich ausgerufen wurde in den USA, arbeiten. Ob nochmal ein zweiter Testflug gemacht werden muss, da wollte sich auch niemand dazu äußern. Angeblich hat Boeing rechtlich 400 Millionen dafür zur Seite gelegt. Also ja, keine Ahnung, wie das da weitergeht. Also es ist ja auf jeden Fall Big Mess. Ne? Das gleiche Problem, das nächste Problem ist natürlich, Boeing ist Hauptauftragnehmer für SLS. Und Hauptauftraggeber und bekommen auch den Auftrag für die Entwicklung der Exploration Upper Stage von SLS, also die ausgebaute Variante der Oberstufe von SLS.
Ja.
Und sollten die nicht auch noch einen Mondlander entwickeln oder so?
Das musst du mir sagen, da kenne ich mich nicht aus.
Ich glaube ja. Jedenfalls, es gab da sehr dezidierte Nachfragen, die für Boeing alle sehr, sehr peinlich waren. Da hängt ein Rattenschwanz mit dran, und zwar ein sehr, sehr lange, was halt letztendlich auch Korruption innerhalb der NASA ist und innerhalb von dem ganzen Artemis-Programm auch.
Also Artemis ist ja das, was jetzt irgendwie SLS heißt.
Oh, stimmt, das wurde ja im letzten Jahr. Im letzten Jahr wurde Artemis sozusagen, Moment, erst dieses Constellation. Dann war es SLS, also hier Senate Launch System. Dann hieß es, warte mal, war das zusammen einfach mit Orion? Hatte der Flug zum Mond dann nochmal einen eigenen Namen gehabt?
Puh, ich fahre jetzt das letzte auch ein bisschen raus. Also, das Problem, was gerade die NASA so oder generell amerikanischer Raumfahrt hat. Da hat Bush irgendwann mal in den frühen 2000ern eine fixe Idee gehabt, und jeder hat das so ein bisschen für sich umgebaut. Und im Grunde fängt man bei jedem Präsidenten nochmal von vorne an.
Oh ja. Das letzte Jahrzehnt in der Raumfahrt, und da werden wir, ich glaube nicht mehr, dass wir heute noch dazu kommen, aber beim nächsten Countdown werden wir dann mal darauf eingehen, wie das im letzten Jahrzehnt in der Raumfahrt so Dinge gelaufen sind. Mhm. Ich habe ja Jahresabschlussartikel geschrieben für Golem über das letzte Jahrzehnt Raumfahrt, und ich wollte das mal im Podcast etwas ausführlicher erzählen.
Genau, es wird dann eine längere Serie.
Das wird ein Fortsetzungsroman, ja.
Das verschenkte Jahrzehnt, ein Fortsetzungsroman.
Ja, so ungefähr. War ja nicht verschenkt. So schlimm war es nicht. Es hat sich ja viel getan. Bloß nicht überall.
Es hat sich viel getan. Ist auch ein sehr schöner Euphemismus.
Ja, also bei SpaceX kann man sich ja gar nicht beschweren.
Ja gut, aber sagen wir mal so die althergebrachte staatliche Raumfahrt.
Es hat sich viel getan. Komm.
Es hat sich viel getan.
Und ohne die NASA gäbe es SpaceX nicht.
Das stimmt auch. Ich sag mal, da hat quasi ein Ressourcen- und Know-how-Transfer in den privaten Sektor stattgefunden.
Ja, SpaceX. SpaceX hat es ja im letzten Jahr geschafft, das Starship, ich glaube, das letzte, worüber wir in den regulären Folgen gesprochen hatten, Ende 2018, war ja die Umstellung vom Starship auf Stahl.
Ne? Also das Starship wurde aus Stahl gebaut.
Ja, genau. Elon Musk hat ja, glaube ich, im August oder September 2018 so Andeutungen gemacht, oh, revolutionäre neue Idee und so. Und ich glaube, ich hatte auch schon im Podcast dann so spekuliert, vielleicht geht er ja von Kohlefaser weg hin zu Stahl. Weil irgendwie ich hatte so das Gefühl, ich weiß nicht wieso.
Und du lagst nicht falsch.
Weil Stahl ist ja, ich lag nicht falsch, nee, bei Stahl wurde ja auch benutzt für die ersten Atlas-Raketen, wird bis heute noch benutzt für die Centaur-Oberstufe, Wasserstoff-Oberstufe, die ja eine der leichtesten der Welt ist, oder die leichteste der Welt, zumindest mit Wasserstoff. Hat man gemacht. Dann hat man den fliegenden Wasserturm gebaut, Starhopper, aus 12 mm dicken Stahlplatten. Also, das war wirklich so Wasserturm. Und das hat funktioniert. Sehr spektakulär. Ich glaube, ich hatte darüber schon beim Jahresrückblick geschwärmt, dass das wirklich spektakulär war. Und jetzt hat er ja jetzt hat man ja angefangen, die eigentlichen Starships zu bauen, die Prototypen, und hat die getestet, einfach ob die Tanks halten. Und die Antwort ist nein.
Wenigstens testen sie noch.
Sie testen noch, genau. Sie testen überhaupt. SpaceX ist ja beim Starship auch dadurch, dass die nicht unter Vertrag stehen, also sind ja komplett frei. Also die können ja machen, was sie wollen und wie sie wollen. Und wenn dann so ein Ding platzt, dann platzt es halt. Und wenn jemand in der Kragen platzt, dann platzt halt jemand in der Kragen. Was soll's? Am Anfang war der Deckel das Problem. Also die hatten irgendwie Schweißnähte am Deckel. Also dazu sollte man sagen, der Starhopper, wie gesagt, so 12 mm dicke Stahlplatten. Also so, das ist schon richtig. Also das kannst du nicht mal anheben. Mhm. Das ist richtig schwer. Das eigentliche Starship soll dann mit 2 bis 4 mm dicken Platten gebaut werden. Also sehr viel dünner. Also der Starhopper war halt wirklich so gedacht für, wir probieren es mal aus. Hat ja auch geklappt. Und ja, wie gesagt, jetzt musste man das ausprobieren mit dünneren Platten. Hat das ja auch geschafft. Zumindest soweit. Ich glaube, so schlecht war der Druck nicht, den die beim ersten Test erreicht haben. Beim zweiten Test war irgendwie die Aufhängung, die Triebwerksaufhängung. Also jedenfalls im unteren Bereich gab es da ein Konstruktionsproblem. Und es soll wohl so gewesen sein, dass da ein Ingenieur war, der dann auch gesagt hat, ey Leute, hier ist ein Problem, hat das dann auch seinem unmittelbaren Vorgesetzten gesagt. Und zwar nicht nur einmal, aber ist dann irgendwie nicht auf Rückmeldung gestoßen. Mhm. Und so blieb dann halt die Konstruktion da drin, obwohl halt irgendwie klar war, das wird wohl wahrscheinlich nicht halten. Ja, hat dann auch nicht. Und Elon Musk, irgendwie ist das an die Öffentlichkeit gekommen, keine Ahnung, wie Elon Musk meinte halt, Leute, das kann so nicht sein. Nächstes Mal bitte Mail direkt an mich. Wenn ich sowas absegne, dann ist das okay, dann kann ich jeden vergeben, aber wenn einfach irgendwo Scheiße passiert und ich höre davon nichts, na dann kann ich, dann ist so Vergebung etwas Mangelware. Aber es ist halt auch ein Problem von Kommunikation und Firmenkultur, aber auf genau die Art und Weise stellt man das halt her, ne? Indem man dann halt auch sagt, Leute, das ist nicht das Problem. Wenn ich irgendwie Ja sage, dann, und es geht schief, dann geht das auf meine Kappe. Aber sagen müsst das schon. Das wäre schon mal ganz nett.
Ja.
Was ja auch bei SpaceX so eine Frage ist, Elon Musk ist halt letzten Endes Lead Engineer, ne? Und der nicht nur so den Namen nach, sondern irgendwie der, an den gehen halt irgendwie alle Dinge und der sagt dann halt, ja, das machen wir und das machen wir und das machen wir. Sicherlich weiß der auch nicht alles im Detail, aber er hat dann halt so den Überblick und steht dafür auch gerade. Was etwas ist, das man anderswo ja leider nicht hat.
Ja, das ist ja nochmal eine andere Struktur. Also das ist ja wirklich, ist das ja seine Firma und klar, es ist hier schweißt der Chef noch selbst. Also ich glaube nicht, dass er selber schweißt, aber es ist, SpaceX ist ja in einem gewissen Maße immer auch noch ein Startup und ich arbeite ja auch selbst in einem Startup, natürlich jetzt nicht in ähnlichem Umfang, aber da ist halt, wenn dann halt der Chef quasi der ist, der auch die Firma gegründet hat und quasi die Idee zu dem ganzen Quark hatte, dann hängt der da auch noch mal mehr mit drin, als wenn das irgendwie wie Boeing eine Firma ist, wo irgendwelche Aufsichtsräte sitzen oder was weiß ich, oder Direktoren oder was sie da für eine Führungsstruktur haben.
Ja, bei Boeing soll wohl das Problem gewesen sein, was zumindest jetzt immer wieder gesagt wird, dass die McDonnell Douglas aufgekauft haben. Und dann praktisch die Rechnungslegung und also so das ganze Geldmanagement sozusagen von McDonnell Douglas halt Boeing übernommen hat. Und von da an soll es wohl abwärts gegangen sein.
Ja, solche Firmenübernahmen und Strukturprobleme, das sind so im Postmortem ist das immer eine ganz spannende Geschichte, aber ich glaube, da will man nicht dabei sein, wenn gerade da das den Bach runtergeht.
Oh ja, das will man wirklich nicht. Ja. Mein Hals.
Ja, okay, ich verstehe schon. Also, genau, das waren die Themen für diese Folge. Wie ihr gemerkt habt, waren da noch mal ein paar ältere Themen dabei. Und wie ihr wahrscheinlich auch gemerkt habt, müssen wir uns noch selber so ein bisschen neu finden. Ich meine, ich habe jetzt lange nicht mehr regelmäßig gepodcastet und habe auch nicht mehr wahrscheinlich so die Routine drin, wie ich sie Ende 2018 drin hatte. Und wie schon am Anfang angesprochen, Frank ist gerade gesundheitlich auch ein wenig angeschlagen. Und wir haben jetzt noch mal einfach versucht, dieses Zeitfenster zwischen wir podcasten wieder und die ganze Welt geht an Corona zugrunde abzupassen, sodass wir wenigstens noch eine Folge raushauen vor dem Weltuntergang. Und genau. Wenn wir dann in 2 Wochen den Weltuntergang überstanden haben und die Gesellschaft wieder aufgebaut wurde, hoffentlich können wir dann gleich die nächste Folge raushauen, um da so ein bisschen die Routine auch wieder reinzubringen.
Ich glaube, meine heile Rennfahrtwelt ist irgendwie total kaputt jetzt erstmal
bis Formel Juni 1 auch, oder so. Formel 1 auch abgesagt oder so.
Alles. Ja. Formel 1 nicht, Formel 2 nicht, Formel 3 nicht, IndyCar nicht, Formel E nicht, Le Mans fährt nicht, alles, es fährt gar nichts. Es ist so schlimm.
Ja, hier bei uns, bei uns im Haushalt schauen wir ja Biathlon und da war heute auch das letzte Rennen im Weltcup. Der eigentlich noch ein bisschen gegangen wäre, aber Mata Foucault beendet seine Karriere in diesem Rennen, hat es auch anscheinend gewonnen und das schauen wir mal, jetzt werden wir wahrscheinlich viel Zeit haben, um Raumfahrt-News zu lesen.
Ja, einmal das und ich werde so mein, ich also Cold Turkey brauche ich nicht zu machen, es gibt ein paar Leute, die E-Sport übertragen.
Ist das dann Formel hier gibt doch bestimmt auch so Videospiele, Rennen, Auto.
Ja, das ist R-Factor 2, wird gespielt, dann Gran Turismo. Übrigens langsam echt ernst zu nehmen, also der Gewinner der letzten Meisterschaften von Gran Turismo, der Gran Turismo Champion von 2000, Ende 18, glaube ich, und jetzt so im Meisterschaftsteam von 2019 war er auch mit dabei, hat jetzt so die letzte Rennserie, die erfolgreich noch über die Bühne gegangen ist, hat er gewonnen. In Neuseeland gibt's die Toyota Racing Series.
Also der ist dann in echten Autos gefahren, oder wie ist das?
In echten Autos. Und also er hat auch richtig in echten Autos auch gewonnen. Also es ist nicht das erste Mal, dass er in echten Autos gefahren ist, aber das erste Mal, dass er in einer wirklich ernsthaften Liga gefahren ist mit ernsthaften Autos und mit einem Starterfeld, das auch halt wirklich aus 16 Leuten besteht, die wirklich ernsthaft dabei sind. Also bis dahin ist er immer nur in Meisterschaften gefahren, wo dann irgendwie so 5 Leute dabei sind, die wirklich jedes Rennen gefahren sind oder so. Also das war so das erste Mal, dass er auch gegen wirklich talentierte Leute auf Weltniveau gefahren ist und hat das Ding gewonnen. Das war schon beeindruckend.
Einfach, weil er so gut davor Gran Turismo gespielt hat.
Ja, also es wird langsam immer ernster genommen, die ganzen Simulationen.
Ja, nur nicht bei Boeing.
Nur nicht bei Boeing, ja.
Die müssen Simulationen noch ernster nehmen.
Nun gut, habt euch wohl, wascht immer schön eure Hände, bleibt euch sozial nah, aber geometrisch nicht.
Geometrisch?
geometrisch Distanz halten, aber sozial bitte nicht.
Ja, immer schön in Sicherheitsabstand von, keine Ahnung, 10.000 Kilometern geostationärer Orbit.
Ja, das wäre hilfreich. ICE fahren ist eine schlechte Idee. Ja. Bitte nicht nachmachen.
Genau.
Oder erst Immunität aufbauen.
Genau.
In 2 Wochen kann ich dann.
Ihr könnt hier alle Sachen zufolge kommentieren natürlich, wenn ihr euch dazu bemüßigt fühlt, in unserem Blog countdownpodcast.podigy.io oder was auch in Zukunft die Domain sein wird. Ich muss das noch alles wieder neu lernen. Aber wird alles verlinkt sein, wo ihr kommentieren könnt. Gerne auf Twitter auch Feedback auf den Countdown-Pod Twitter-Account oder direkt an Frank oder mich. Genau, Frank schreibt ja auch für Golem hin und wieder, habe ich gehört. Und man kann dort seine Artikel lesen. Und ja, alle Shownotes findet ihr auch in dem Podcatcher eurer Wahl oder direkt auf unserem Blog, wo ihr nochmal alle Links findet. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich in 2 Wochen wieder, sonst dann, wenn wir alle wieder gesund sind.
Tschüss.
Tschüss.